glaube, der erste Inhaber, Aufsichtsratschef oder CEO, der mir auseinandersetzen könnte, wie er auf das Thema Diversität blickt und warum er vielleicht weniger Frauen hat, aber gleichzeitig in anderen Dimensionen für Diversität gesorgt hat. Da würde ich, wäre ich also tief beeindruckt und tief begeistert. Alleine, es ist mir in allen meinen Diskussionen bisher nicht passiert.
Willkommen beim D-Talk, der Podcast für alle, die wissen wollen, was Unternehmen der Digitalwirtschaft erfolgreich macht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen D-Talk. Dieses Mal mit einer wunderbaren Frau, nämlich mit Daniela Mündler, die eine extrem beeindruckende Karriere hingelegt hat und mit der ich heute unter anderem über das Thema Frauennetzwerke sprechen darf. Liebe Daniela, toll, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist beim D-Talk.
Hallo liebe Katharina, sehr gerne. Ich freue mich.
Daniela, jetzt habe ich es ja schon ein bisschen angeteasert. Du hast eine wirklich beeindruckende Karriere gemacht. Du warst bei ganz großen und bekannten Kosmetikkonzernen wie zum Beispiel L'Oreal, bei großen Brands wie Louis Vuitton, bei Douglas, Lottowelt, Balsen und jetzt bist du Boardmember bei der Generation CEO. Das ist ein Frauennetzwerk der wirklich sehr besonderen Art, wo wahnsinnig viele tolle und hochkarätige Frauen dabei sind. Und damit würde ich eigentlich ganz gerne starten. Was ist denn die Generation CEO? Beschreib du das doch mal bitte.
Ja, Generation CEO trägt sozusagen schon sein Versprechen im Namen. Das Netzwerk ist ein Frauennetzwerk und ist schon 2007 gegründet worden, mit der erklärten Ambition, dort Frauen zu versammeln, die die Möglichkeiten haben, irgendwann in absehbarer Zukunft auf das sogenannte C-Level sich zu bewegen. Und mittlerweile, da wir nun eben schon seit 2007 auch existieren, haben das viele auch schon geschafft, auch viele in die Richtung der Aufsichtsratspositionen. Und unser Ziel schon immer gewesen, jetzt nochmal auch mit dem Verein nachgeschärft, ist wirklich zu sagen, also die Evidenz ist da, Wirtschaft ist erfolgreicher, Unternehmen sind erfolgreicher, wenn mehr Frauen in Führungspositionen für die Diversität in der Führung sorgen. Und wir sind ein Netzwerk aus knapp jetzt 200 Mitgliedern, die sich genau darauf fokussieren.
Cool, also was tragt ihr denn dazu bei? Wie könnt ihr oder wie kann das Netzwerk dabei helfen, wenn ich mich in Richtung C-Level oder Aufsichtsrat entwickeln möchte?
Ja, also wir haben versucht, das so zusammenzufassen auf drei Aspekten: Talent, Raum, Stimme. Erstens, wie gerade schon gesagt, es gibt durchaus hohe Hürden der Aufnahme. Wir nehmen auch jedes Jahr nur um die 20 neue Mitglieder auf, die halt auch entsprechend, ich sag mal, in ihrer Ausbildung und schon durchgemachten Karriere ein gewisses Level erreicht haben müssen. Und so garantieren wir eben auch, dass wenn wir angesprochen werden und als Netzwerk mit unseren Netzwerkerinnen irgendwo auf Podien sind oder im Interview oder in unseren eigenen Unternehmen, dass es da eben auch einen gewissen Wirkungsgrad schon gibt auf Top-Ebene. Das Zweite ist, wir glauben, und ich glaube, da wird wahrscheinlich auch eine deiner nächsten Fragen hinzielen, dass es eben wichtig ist, auf dieser Peer-Ebene und für diese Top-Führungsfrauen auch einen sehr vertrauten Raum zu garantieren, zu schaffen und zu garantieren, wo Vertraulichkeit herrscht, wo man sich wirklich austauschen kann über die eigenen Erfahrungen, wo man sich sehr persönlich begegnet. Das ist das Zweite, was wir schaffen durch verschiedene Formate und auch durch das ganze Aufsetzen des Netzwerks. Und die Stimme, ja, also wir möchten natürlich schon zum Beispiel auch, indem wir hier beide heute drüber reden, diese Zielsetzung und die Überzeugung und uns und unsere Mitglieder auch für die Außenwelt wahrnehmbar machen. Und das sind im Prinzip die drei Grundbausteine, von denen wir glauben, dass sie eben unserer Zielsetzung Rechnung tragen, mehr Frauen in diese Top-Positionen zu bringen und wenn sie dann da sind, sie auch sichtbarer zu machen und wahrnehmbarer zu machen.
Kannst du so ein bisschen was zu den Zahlen sagen? Also wie viele Member hat die Generation CEO? Seid ihr bundesweit aktiv für die, die sich vielleicht dafür interessieren, sich bei euch zu bewerben? Was kostet sowas außerdem?
Ja, wir sind momentan knapp 200, die im Netzwerk aktiv sind. Wir haben eine Webseite generation-ceo.com, wo wir Bewerbungen aufnehmen und da entsprechend zur Verfügung stehen, wo auch nochmal die Bewerbungsvoraussetzungen aufgeschlüsselt sind. Und wenn es denn nach dem also auch durchaus umfangreichen Aufnahmeprozedere dazu kommt, dass man Mitglied wird, dann kostet die Mitgliedschaft im Jahr aus unserer Sicht einigermaßen überschaubare 500 Euro.
Das ist wirklich fair, ja.
Genau, und wir haben zu den ganzen Beitrittsunterlagen auch noch eine Selbstverpflichtungserklärung beigelegt, wo einfach auch nochmal klar wird, dass natürlich wir uns von dieser, ja, diesem überschaubaren Netzwerk und dann eben in dieser Überschaubarkeit von den Mitgliedern auch erwarten, dass es eben eine Zugänglichkeit gibt, dass es ein gewisses Engagement gibt, ja, dass es ein Commitment gibt, eben auch das Netzwerken aktiv zu betreiben in all diesen Aspekten, die ich gerade genannt habe. Das ist es dann im Prinzip schon, in Anführungszeichen.
Also alle, die sich bewerben wollen, können das über die Website tun. Das ist schon mal die wichtige Nachricht. Wie tauscht ihr euch denn mit anderen Netzwerken aus? Lea Sophie Kramer, habe ich gerade gelesen, hat publik gemacht, dass sie auch wieder das ganze Thema Frauen in die Aufsichtsräte mehr unterstützen will. Wie tauscht ihr euch denn mit solchen Initiativen aus? Oder tauscht ihr euch überhaupt aus? Wie ist der Austausch mit anderen Frauennetzwerken?
Also es gibt unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Also erstens ist, glaube ich, jeder von uns auch in anderen Netzwerken engagiert. Ja, also das, was ich gerade gesagt habe, ist eine Art, dieses Female Networking zu betreiben. Es gibt sicherlich andere, und das heißt, es gibt einen Austausch im Prinzip aufgrund individuellen Engagements, wo das ein oder andere Mitglied dann eben sagt, Mensch, können wir da nicht in der einen oder anderen Form was füreinander tun? Ja, und das reicht von, wir machen bestimmte Engagements bekannt, bis hin zu, wir kooperieren tatsächlich jetzt in großer Form, indem wir eben sagen, hier, wir sind Kooperationspartner, zum Beispiel jetzt in diesem Jahr geworden, Friends of Chefsache von der Initiative Chefsache. Das ist jetzt eine große, sehr institutionelle Kooperation. Oder mit der jetzt jüngst aus der Taufe gehobenen Initiative vom Handelsblatt, The Shift heißt das ja, die sich eben für die Diversity einsetzen. Da sind wir halt sozusagen institutionell und formell Kooperationspartner. So, und durch all das, was wir tun, ne, das Thema Stimme erheben, also auch nach draußen in der Kommunikation als Mitglieder auf uns aufmerksam machen, kommen tatsächlich auch viele auf uns zu. Viele Magazine schreiben über Networking, da sind wir dann häufig oder in der Regel, weil wir eben auch schon lange da am Markt aktiv sind und bekannt sind, werden wir da genannt, und dann gibt es auch einfach ganz schlichte Anfragen, wie wir gemeinsam kooperieren können. Und da sind wir sehr offen. Also ich persönlich vertrete immer die Ansicht, the more the merrier, ja, also für die gemeinsame Sache. Man kann aus unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Aktivitäten auf diese Sache drauf gucken und trotzdem gemeinsam dann eben wirklich wirksam werden. Da sind wir sehr offen.
Das heißt ja aber, du sagst auch, es gibt wirklich sehr viele Frauennetzwerke. Ich kriege ehrlicherweise auch alle naselang immer wieder Anfragen, wo ich nicht überall aktiv werden sollte. Braucht es denn wirklich alle diese Frauennetzwerke?
Also ich fange mal bei der Wirksamkeit an. Jeder muss für sich ja irgendwo so einen Hafen finden, wo er sich aufgehoben fühlt. Ja? Jede Frau, ich spreche jetzt immer aus meiner eigenen Perspektive. Und ich habe es immer, sagen wir mal, nach dem Rezept betrieben zu sagen, ich muss mich irgendwo engagieren können und wollen, wo ich eben Spaß habe, wo ich Anschluss finde. Ja? Und das ist für jeden, glaube ich, individuell zu beantworten. Also die Daseinsberechtigung oder den Auftrag von Generation CEO habe ich gerade geschildert. Ich bin selber persönlich noch aktiv in anderen Netzwerken, wo ich zum Beispiel auch Mentorin bin. Das machen wir jetzt bei Generation CEO nicht oder vielleicht auch noch nicht. Und so muss sich da jeder im Prinzip seine Umgebung suchen, wo es ihm wirklich oder ihr vielmehr möglich wird, auch mit Engagement, aber eben auch Spaß und Herz und Zugehörigkeit aktiv zu werden. Und auch da denke ich immer, ich finde, ja, wer möchte den Anspruch erheben, da den Schlüssel oder den einzigen Schlüssel zu haben? Also ich kann ja nicht von einer differenzierten Welt sprechen und unterschiedlichen Perspektiven und dann genau in dem Punkt glauben, wir sind alleine diejenigen, die die Lösung haben. Also da glaube ich, ja, engagieren gut und eine Umgebung finden, wo man sich persönlich aufgehoben fühlt und wo das Ganze auch Spaß macht.
Das heißt, der Vorteil ist, dass man sich wirklich sehr gut aufgehoben fühlt, sagst du. Zahlreiche Studien belegen ja auch, und die kennen wir alle, dass Diversität der Schlüssel zum Erfolg ist. Was ist denn der wirkliche Vorteil an einem reinen Frauennetzwerk? Und vielleicht auch, was spricht dagegen?
Also ich glaube, der hauptsächliche Vorteil und der hauptsächliche Unterscheidungsfaktor, wenn ich jetzt mal wieder aus der Perspektive von Generation CEO argumentiere, ist wirklich dieser vertraute Raum. Ja? Also dieses, wir brauchen alle nicht lange, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Und das habe ich vorhin nicht unterstrichen, sollte ich an der Stelle vielleicht tun. Ein ganz wichtiges Aufnahmekriterium ist für uns auch, dass wir so eine gemeinsame Haltung haben, ja? Die eben in dieser Selbstverpflichtung zum Ausdruck kommt, aber eben auch mit einer gewissen Zugewandtheit, Herzlichkeit und einer sehr empathischen Seite. Seite und einer sehr lebendigen Seite daherkommt. So, und wir sind selbstverständlich, wir wissen, wie das Geschäft läuft, wir wissen, wie es im Unternehmen aussieht. Das heißt, wir achten auch selber drauf, wenn wir zum Beispiel unser Jahresevent machen, dass wir nicht rein unter uns bleiben, sondern eben da nach außen auch sehr männliche Kontakte pflegen, weil wir eben, ja, wir können nicht von Diversität reden und können dann sagen, wir machen aber hier Closed Shop, aber so dieses zumindest ein Teil des Netzwerkbetreibens so zu tun, dass wir eben sehr vertraut und sehr persönlich miteinander sprechen können und da eben auch einen gewissen Schutz für diesen persönlichen Austausch bieten. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Und das machen im Übrigen ja alle anderen Vereine und Interessensvertretungen, glaube ich, ähnlich. Ja, die sagen, wir haben hier einen gemeinsamen Nenner und dafür bieten wir den Raum. Und das verfolgen wir genauso.
Und dieser gemeinsame Nenner ist mit Sicherheit mehr Diversität zu fördern. Gibt es bei euch denn auch Diskussionen über das Thema Frauenquote? Also ich könnte mir vorstellen, dass jede Frau in einer Führungsposition da immer wieder mit dem Thema konfrontiert wird. Gibt es da so eine überwiegende Haltung oder Meinung bei euch im Netzwerk? Und wie stehst du persönlich dazu, pro oder contra der Frauenquote?
Ja, ich fange mal mit meiner persönlichen Meinung an. Ich bin auf jeden Fall pro Quote und ich glaube, mein individueller Entwicklungsprozess ist auch relativ ähnlich zu dem des gesamten Netzwerkes. Wobei ich auch immer dazu sagen muss, dass wir uns als Netzwerk auch, glaube ich, von anderen abheben, indem wir wirklich mit sehr vielfältigen Stimmen auch sprechen. Ja? Also es ist gerade ein Unterschied auch zu sagen, wir haben ganz viele verschiedene Top-Führungsfrauen, die eben auch kompetent, auch unterschiedlich Stellung nehmen können zu verschiedenen Themen. Nochmal zurückkommen auf das Thema Quote. Ich war auch immer der Meinung, und das gibt es auch immer noch viele Mitnetzwerkerinnen, die dieser Meinung sind, zu Recht, dass es eigentlich erstens richtige Parität braucht und dass die Quote das natürlich als solches und als Instrument und als reiner Mechanismus nicht leisten kann und dass es selbstverständlich viel besser wäre, wenn wir aus einer inneren Überzeugung heraus der Gesellschaft und der Unternehmen zu dieser Art von Gleichberechtigung kommen. So, und das unterschreibe ich voll, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich muss aber eben auch anerkennen, auch im Laufe meiner verschiedenen Stationen und auch das, was ich so, wo ich so eingeladen bin und wo ich so aufmerksam um mich rumblicke, dass wir eben einfach auch sehen, dass es offensichtlich ohne Rezept und ohne eine gewisse feste Regel nicht schnell genug geht. Und da gibt es alle möglichen Erklärungen für und deswegen muss ich für mich individuell sagen, bin ich dazu gekommen, dass ich das sehr unterstütze, Quoten eben nicht nur auf Aufsichtsratsebene einzuführen, sondern auch auf Vorstandsebene. Und ich glaube, da gibt es auch keine Diskussion drum herum, ob das jetzt gut oder schlecht im Ergebnis ist. Wir sehen die Ergebnisse, wir sehen sie aus unserer eigenen Aufsichtsratsquote, wir sehen sie aus anderen Ländern und ob ich mir persönlich wünschen würde, dass es anders geht, ist eine Sache, aber um wirklich wirksam Veränderungen in jeder Manns und jeder Fraus Lebensrealität herbeizuführen, glaube ich, ist das ein bewiesenermaßen wirksames Instrument.
Kam das Umdenken bei dir dann auch eher daher, dass du selber mal auf Hürden gestoßen bist, also die mit deinem Geschlecht zu tun hatten? Hast du sowas wie eine gläserne Decke mal erlebt oder hast du überhaupt selber Erfahrungen damit gemacht?
Ich finde nicht, dass ich Hürden oder Nachteile aufgrund meines Geschlechtes erlebt oder erlitten habe. Ich sehe aber, dass eben die Realität in Top-Führungsebenen, in Unternehmen vergleichsweise einseitig geprägt ist. Und ich glaube, das muss man ändern. Und ich glaube, ich bin eben als Frau, darf ich dafür sprechen, weil ich sozusagen zu der Gruppe gehöre und diese Erlebnisse so teilen kann. Wir wissen alle, dass zu Diversität eben nicht nur die Geschlechterdiversität gehört, sondern auch ganz andere Dimensionen, denen man sich auch widmen sollte. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, ich gehe ja nun, also je älter ich werde, ja, desto offener und vielleicht auch ein Stück weit frecher und provokanter gehe ich mit dem Thema um, weil ich mir eben auch zutraue, da meine eigenen Erfahrungen einfach in die Waagschale werfen zu können. Und ich glaube, der erste Inhaber, Aufsichtsratschef oder CEO, der mir auseinandersetzen könnte, wie er auf das Thema Diversität blickt und warum er vielleicht weniger Frauen hat, aber gleichzeitig in anderen Dimensionen für Diversität gesorgt hat, da würde ich wäre ich also tief beeindruckt und tief begeistert. Alleine, es ist mir in allen meinen Diskussionen bisher nicht passiert. Und wenn es dann eben braucht, ja, dass es eben die Merkmale, die äußeren Merkmale braucht, um dann eben Heterogenität in Teams herbeizuführen, dann muss es wohl so sein.
Jetzt hast du so schön gesagt, da hast du auch eine eigene und gute Meinung und traust dich, die auch zu sagen. Nun bist du ja in einer glücklichen Situation, das darf ich als Unternehmerin vielleicht sagen, dass es eine glückliche Situation ist, dass du gerade nicht als CEO in einem Unternehmen angestellt bist. Du bist seit April 2020 bei Balsen raus, da sprechen wir nachher auf jeden Fall noch drüber. Ist es denn leichter, jetzt als freies Radikal quasi seine Meinung zu sagen, oder bist du damit auch mal angeeckt bei der Lottowelt oder auch bei Douglas oder bei den anderen Firmen, bei denen du warst, wenn du deine Meinung kundgetan hast.
Naja, also ich sag mal, die eigene Meinung, die tue ich ja nicht nur kund, indem ich drüber rede. Also ich verkörpere die Meinung ja. Ja? Also ich sag mal, wenn in dem Moment, in dem ich, egal in welcher Konstellation, in Führungspositionen im Unternehmen war, dann konnte man wahrnehmen, also ne, mein Lebensmodell und mein Weg, da führt ja, da muss ich ja nicht erst drüber reden, dass Menschen merken, oh, okay, da ist offensichtlich eine Karriere oder eine Entwicklung oder auch eine Konstellation in der Familie anders gelaufen, als es jetzt vielleicht bei anderen so läuft. So. Und hat Vor- und Nachteile. Also auf der einen Seite, was ich eben in der, ich bin ja auch im Vorstand von Generation CEO für die Kommunikation zuständig, was ich natürlich immer wieder merke, ist, dass die Position verleiht Wumms. Ja, das ist eben so. Also wenn jemand in prominenter Position eine prominente Meinung vertritt, dann hat man eine andere Reichweite, als wenn man eben als das berühmte freie Radikal unterwegs ist. Natürlich verleiht das diese Freiheit Zeit und eben vielleicht auch nochmal Muße, sich da anders zu äußern und ohne jetzt Rücksicht auf das aktuelle Tagesgeschehen irgendwo oder die aktuelle Strategiediskussion oder was auch immer das zu machen. Aber ich glaube, man kann aus beiden Positionen heraus das gut und tief vertreten. Ist vielleicht ein bisschen eine andere Färbung, aber es hat, kann man aus beiden Positionen, glaube ich, gut machen.
Du hast gerade schon dein Lebensmodell angesprochen, das du ja auch verkörperst. Du hast drei Kinder, diese Wahnsinnskarriere hingelegt und da werden sich jetzt wahrscheinlich viele Frauen fragen, wie macht die das? Also das Thema Vereinbarkeit von Kind und Karriere, das ist ja immer wieder ein Thema und auch wenn es viel diskutiert wird, fragt sich, glaube ich, immer jeder so, was ist denn das Geheimrezept? Also was, liebe Daniela, ist dein Geheimrezept, wie das funktionieren kann?
Ja, also tatsächlich, ich sage das auch häufig, wenn ich so Vorträge halte, also Augen auf bei der Partnerwahl. Also so simpel, wie es ist. Und ins Stolpern komme ich bei der zweiten Frage, die sich daran anschließt, ne? Die Operationalisierung. Weil letztendlich, ne, muss ich einfach jetzt retrospektiv von Glück reden, dass wir eben, als wir uns kennengelernt haben, und ich bin mit meinem Mann dieses Jahr 25 Jahre zusammen, noch nicht 25 Jahre verheiratet, aber zusammen, dass wir von Anfang an da offensichtlich einfach gemeinschaftlich und partnerschaftlich drauf geguckt haben. So habe ich jetzt meinen Mann damals danach ausgesucht, indem ich ein iteratives Verfahren und komplexes Auswahlverfahren hinsichtlich dieser Haltung zu Familie und Beruf abgefragt habe. Nein, habe ich natürlich nicht, aber es macht zum Schluss, macht es eben den großen Unterschied, ne? Also er ist derjenige, der schon immer gesagt hat, er möchte sich irgendwann gerne mal selbstständig machen aus dem Angestelltenverhältnis raus, und der dann, als wir das erste Kind bekommen haben, das auch verwirklicht hat. Er war damals in seiner Firma der Erste, der Elternzeit genommen hat. Und das wurde kritisch beäugt und komisch beäugt. Gut, er hatte die Perspektive, dass er dann da auch irgendwann sich daraus verabschiedet. Aber letztendlich ist er derjenige, der Flexibilität und Zeit zur Verfügung stellt, da wo ich sie eben nicht so gut zur Verfügung stellen konnte. Und was ich mich durchaus manchmal frage, ist, ob jetzt eigentlich irgendwas damit gewonnen ist, dass wir ein vergleichsweise klassisches Modell irgendwie so eigentlich nur ins Gegenteil verkehren. Ich finde, das ist eine Frage, der man eigentlich nochmal einen eigenen Podcast wahrscheinlich widmen sollte. Aber das hat es mir ermöglicht. Das hat mir Freiheit in Entscheidungen ermöglicht. Und das hat unseren Kindern ermöglicht, dass sie eben doch immer dann irgendwie durch ihre Eltern betreut wurden und wir jetzt nicht in so ein Modell gegangen sind, wo wir jetzt in komplette Fremdbetreuung gegangen sind.
Ja, da hast du völlig recht. Da könnte man wahrscheinlich noch einen eigenen Podcast draus machen und tagelang darüber reden, was für neue Männer das Land denn braucht. Wie sieht denn dein Mann das? Wie wird er wahrgenommen? Also, ich kenne es von einer Freundin, die einen Lehrer als Mann hat, der halbtags arbeitet, auch irgendwie Karriere macht, aber sagt, er wird da den ganzen Tag irgendwie eigentlich mit Vorurteilen konfrontiert und ist viel Kritik ausgesetzt. Wie nimmt dein Mann das wahr? Also, das wird er dir wahrscheinlich mal erzählt haben.
Ja, ähnlich, wobei ich sagen muss, das ändert sich. Ich finde, das hat sich wirklich, also ich kann das ganz gut festmachen. Unser ältester Sohn ist 2007 auf die Welt gekommen, Anfang 2007, das war das erste Jahr mit Elterngeld. Und ich finde, dass im Zuge dieser Diskussion und im Zuge, auch wenn es jetzt viele Väter gibt, die nur die berühmten 2 Monate nehmen und so weiter, aber ich finde, also so in der Historie kann man daran viel Änderungen festmachen, wo dann eben diese Diskussion mit, ja, gibt es eben auch Wickelkommoden, ne, auf der Herrentoilette und so weiter und so weiter. Also ich muss sagen, jetzt in den 13 Jahren, seit wir den Ältesten haben, hat sich da doch schon einiges geändert. Und ich nehme auch wahr, jetzt die Kleinste ist jetzt 7, dass sich da, also ja, da hat sich eine veränderte Realität eingestellt. Und da ist also es ist heute, glaube ich, nicht mehr so, dass jetzt per Default immer die Mütter angerufen werden, wenn im Kindergarten oder in der Schule irgendwas ist, sondern dass die auch durchaus wahrnehmen, dass eben einer von den beiden Eltern angerufen wird. Ja, und das finde ich. Das hat sich wirklich verändert. Hat sich das jetzt schon so verändert, dass es komplett natürlich ist? Nein, wissen wir ja auch alle, wenn wir so die Fakten um uns herum sehen. Aber also mir persönlich oder ich glaube uns beiden hat es geholfen, irgendwann für uns zu sagen, wir sind da wahrscheinlich auch Teil eines Veränderungsprozesses und vielleicht sind wir eher früher dran und irgendwie ist das auch entlastend, nicht also das Leid der ganzen Welt dann lösen zu müssen, sondern einfach zu sagen, hey, indem wir das so machen, wie wir es machen, sind wir ein Modell, woran sich andere vielleicht orientieren können und nach uns werden es mehr werden.
Viele Länder sind da ja tatsächlich auch schon weiter, weil die Betreuungssituation besser ist, oder auch weil die Vereinbarkeit mehr gefördert wird. Du hast in zwei französischen Unternehmen gearbeitet, bei L'Oréal und bei Louis Vuitton. Hat dich das geprägt, dass du diesen europäischen Einfluss hattest bei diesen Themen?
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, das die Geschichte, die sich mir am tiefsten eingeprägt hat, war, ich hatte eine Zeit, da habe ich bei Dior gearbeitet, also bei LVMH und war, ich sag mal, bestimmt 2, 3 Mal im Monat in Paris zu irgendwelchen Division-Meetings, ja, also wo die Region sich traf. Und das war wirklich immer so, dass diejenigen, die aus der Zentrale diese Meetings mit begleitet haben oder da in irgendeiner Form repräsentiert haben, da kam zu jedem Meeting, war irgendjemand anders, der schwanger war und die war dann einmal nicht da und dann kamen sie irgendwann wieder. Und das war total auffällig und völlig anders, als ich es jetzt zugegebenermaßen auch in einer relativ kleinen Organisation hier in Deutschland erlebt habe und auch als ich es von Freundinnen und Freunden von woanders gehört habe. So. Und dann habe ich mich mit denen natürlich unterhalten. Und ich meine, das war natürlich auch eine Phase, wo ich mich selber so versucht habe zu orientieren und zu sagen, okay, wie geht's denn und wie könnte es gehen und was machen andere denn so? Und die haben dann einfach immer gesagt, also in Paris ist es schlicht ausgeschlossen, dass man von einem Gehalt alleine lebt. Also also es ist eine seltene Ausnahme. Und es war für die Franzosen vollkommen normal, dass Kinder bekommen werden und dass die Frauen dann wiederkommen. Und das hat einen großen und entscheidenden Unterschied gemacht zu den 2 Schwangerschaften, die ich dann danach noch hatte bei deutschen Unternehmen. Es hat zumindestens, ich sage mal, den Zweifel des Rückkehrzeitpunkts, also völlig nivelliert, ja. Also ich habe dann irgendwann meinen Chef in Frankreich angerufen, habe gesagt, übrigens bin schwanger, Kind kommt dann und dann und so machen wir das jetzt. Und dann hat er halt nur gefragt, okay, wann machen wir die Übergabe, wann bist du wieder da? Und es war nicht der Hauch eines Zweifels, dass ich zu dem genannten Zeitpunkt wieder zurückkomme. Und das habe ich tatsächlich in deutschen Unternehmen anders erlebt, mit einer also direkt und indirekt geführten Diskussion, dass ja, jetzt kriegt das Kind erstmal und dann habe ich gesagt, ja, aber Moment, ich habe ja schon eins, habe ich doch schon und so und nein und jetzt mach doch erstmal. Also so diese Natürlichkeit, dass es einfach dazugehört und nur organisiert werden muss, das war ein großer Einflussfaktor für mich und auch ein großer Selbstvertrauensfaktor für mich, das so erlebt zu haben in den frühen Jahren meiner Karriere.
Da sind deutsche Unternehmen aber vielleicht auch anders geprägt als im Ausland, habe ich manchmal das Gefühl, dass viele Frauen es eben als selbstverständlich empfinden, dass man nach 6 Wochen oder 3 Monaten oder allerspätestens nach 6 Monaten zurück in den Job kommt. In Deutschland ist es schon eher so, glaube ich, dass ich kenne da jetzt keine Studien, aber gefühlt Frauen eher nach einem Jahr oder sogar noch länger erst wieder in den Job zurückkehren. Ich habe auch schon Fälle erlebt, wo Kunden mir gespiegelt haben, dass Frauen, die in einen neuen Job gehen, dann nach 3 Monaten zum Beispiel verkünden, dass sie schwanger sind. Was immer natürlich irgendwie auch was kaputt macht, weil kein Vertrauen entsteht da rein, dass man eine Frau in einem bestimmten Alter auch gut einstellen kann. Wie siehst du das? Wie viel Verantwortung tragen wir Frauen auch dabei, sensibel mit diesem Thema umzugehen und dem Arbeitgeber auch ein gutes Gefühl zu geben?
Also ehrlich gesagt, Also, weil du das gerade so sagtest, ja, als ich mein erstes Kind bekommen habe, das hat relativ lange gedauert und irgendwann war der Zeitpunkt so, dass ich dachte, ja, wie mache ich das jetzt? Also, es war dann so, dass ich wusste, es kann im schlimmsten Fall passieren. Ich habe jetzt gerade den Job gewechselt und ich muss eine Woche später sagen, übrigens bin schwanger. So, jetzt möchte ich, also sagen wir mal, möchte ich den sehen, der das so timen kann und bei dem das alles so funktioniert, dass er das irgendwie total bis ins letzte Komma kontrollieren kann. Das halte ich für eine totale Illusion. Und vielleicht hat auch ich sag mal, die Erfahrung mich auch geprägt, auch als Führungsperson meinen Teams gegenüber, dass ich einfach sage, Mensch, also so ist das Leben. Und ich habe irgendwann mal das Commitment abgegeben, dass ich glaube, dass eine Gesellschaft irgendwie besser ist, wenn es Familien gibt oder wenn Kinder geboren werden. Und ich glaube auch, dass das irgendwie eine hilfreiche Erfahrung ist, dass Kinder zum Leben gehören. Und dann muss ich eben mit den Konsequenzen leben. Und ich finde, dass also ich habe die Erfahrung gemacht und ich mache es selber auch so, dass ich mich nicht lange damit aufhalte, zu sagen, wer kann denn wem was wie antun, sondern einfach, sagen wir mal, versuche, das positive Commitment zu fördern. Weil ich habe es auch selten erlebt, dass Frauen oder auch Männer als Väter dann sagen, ist mir eh jetzt alles vollkommen egal, ich lasse hier den Stift fallen und mache jetzt was völlig anderes und hinterher müsst ihr irgendwie gucken, wie er klarkommt. Also der Regelfall ist doch der, dass sich doch Menschen also mit einigermaßen Ambitionen und guten Positionen in Unternehmen durchaus die Gedanken machen, wer in ihrer Abwesenheit dafür Sorgen tragen könnte, dass die Sachen weiterlaufen, wie lange man eine Abwesenheit als Team stemmen kann, wann irgendwas umgesetzt werden muss. Also diese Art von Gesprächen habe ich häufig und führe ich gerne und konstruktiv. Und zum Schluss, also mein Mann sagt immer, jeder Jack ist anders und da tue ich, also da regiere ich keinem rein. Das muss jeder für sich selber wissen. Ich erzähle gerne, wie ich es gemacht habe. Ich nehme auch gerne die Arbeitgeberperspektive ein und sage, also irgendwo, irgendwann müssen wir dann halt gucken, wie wir das im Team irgendwie hinkriegen. Und ich mache das gerne mit den Leuten zusammen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das dann ganz wunderbar klappt.
Super. Wir haben tatsächlich auch einige Kunden, die schon schwangere Frauen eingestellt haben. Also wo klar war im Bewerbungsprozess, als sie mit dem Arbeitgeber gesprochen haben, dass sie schwanger sind und dem potenziellen Arbeitgeber das tatsächlich quasi noch vor der eigenen Mutter gesagt haben und die darüber informiert haben. Auch auf die Gefahr hin, dass der Arbeitgeber dann vielleicht sagt, nee, danke, dann lieber nicht. Wie siehst du das?
Habe ich auch schon erlebt. Ja, habe ich auch schon erlebt, haben wir auch schon gemacht. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass das steht und fällt mit dieser Einstellung zu, das gehört zum Leben. Und wenn wir das wollen als Gesellschaft, dann müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Und dann gibt es eben auch Möglichkeiten. Und ich vielleicht, also fällt mir gerade noch ein, mich hat auch eine Geschichte extrem geprägt. Habe meinen ersten Geschäftsführerjob angetreten. Und war natürlich also aufgeregt, ja, und hatte irgendwie versucht, das alles richtig gut zu machen. Und eine meiner Top-Führungspositionen fiel von einem Tag auf den anderen aus, ein Mann, weil er krank wurde. Und jetzt gar nicht mal so fürchterlich schlimm, aber es war eine langwierige Geschichte, die einfach auskuriert werden musste. Und er war einfach ein halbes Jahr weg. So, kein Mensch hat mich gefragt, wie ich damit umgehe. Ob das jetzt ein großes Problem für mich ist, ich musste das einfach irgendwie organisieren. Und das war auch so eine Einsicht, mit der ich auch mit jeder potenziell schwangeren Frau oder einem werdenden Vater irgendwie spreche und sage, das kriegt man dann auch hin. Und in dem Fall, ehrlich gesagt, die Schwangerschaft hat ja den schönen Vorteil, dass man das auch noch planen kann und man weiß es ja vorher. Ja, und es ist eben nicht so, dass
Ja,
jemand
guter Punkt.
ausfällt. Und ich sag mal, die Fälle, wo jemand Kinder bekommt und einfach tatsächlich aufgrund von Krankheit einfach ausfällt, also ganz ehrlich, die sind meiner Ansicht nach auch nicht in der Mehrheit. Also in der Mehrheit ist das ein völlig gut organisierbares, einigermaßen unemotionales Organisationsthema, was man gut lösen kann.
Was man wahrscheinlich auch in größeren Strukturen besonders gut lösen kann, könnte ich mir vorstellen, so zum Beispiel im Konzern. Wahrscheinlich auch, weil man dann noch mehr Personal hat, die das abpuffern können. Nun hast du ja tatsächlich beides erlebt. Du hast sehr große Brands und Unternehmen miterlebt, aber mit Lottowelt, wo du 2014 hingegangen bist, auch ein deutlich kleineres Umfeld. Ich weiß nicht, ob man das noch Startup nennen darf, aber sowas wie ein Grown-up ungefähr. Wie war denn der Wechsel dahin? Also, was hat sich da verändert für dich, abgesehen vom Sprung zum CEO-Posten?
Ja, also es gab so, ich sag mal, bis zu diesem Zeitpunkt würde ich meine Karriere als fast schon Kaminkarriere bezeichnen, weil ich doch, also ich bin immer in einem Markt geblieben, ja, ich habe mich irgendwie relativ linear entwickelt und es gab dann eben so einen Zeitpunkt, wo ich mich gefragt habe, okay, wie sind denn jetzt die nächsten Schritte so? Und dann gab es so, ich sag mal, so verschiedene Beobachtungen, die ich hatte. Eine davon war, dass ich das Gefühl hatte, dass ich viel mehr digital gemacht habe, als so mein Lebenslauf auf den ersten Blick hergab. Und der zweite war, dass ich so ein bisschen misstrauisch gegenüber, auch muss ich leider sagen, deiner Branche war, also einigen Headhuntern, die mir zurückgespielt haben, ich möge doch bitte im Luxus- und im Lifestyle-Bereich bleiben. Und ich habe irgendwie für mich immer gedacht, also ich weiß nicht, irgendwie so die Metaebene für mich ist eigentlich eine ganz andere. Ich möchte gerne so in transformatorische Umgebungen gehen und möchte gerne aufbauen und unternehmerisch eigentlich wirken. Ja, und da war mir die Branche eigentlich egal. Es war nun mal so, wie es war, dass ich da in diese Kosmetik auch gerne mit sehr viel Spaß reingerutscht war. Ich habe aber mich selber nie so gesehen als jemand, der da unbedingt da bleiben muss. Und da war ich so ein bisschen, weiß ich nicht, in so einer Phase, war ich auch gerade 40 geworden, ja, wo ich irgendwie so ein bisschen gedacht habe, Mensch, ich kann es mir beweisen, ich mache es nochmal ganz anders. Und dann habe ich halt gedacht, okay, also ich gehe in ein vergleichsweise neu gegründetes Unternehmen, in ein komplett digitales Umfeld und habe dann nur mit Softwareentwicklern zu tun und dann gucken wir mal, wie ich klarkomme. So, und ja, das war eine tolle Aufgabe, wo ich, also alles das, was ich lernen wollte und alle Aufgaben, die ich mir selber gestellt habe, da habe ich jetzt auch eine Antwort zu. Und das hat ganz viel Spaß gemacht. Insofern war das jetzt kein Wechsel, der hat mich ja keiner reingeschmissen und ich wusste nicht, was ich tat, sondern ich habe mir das sehr sorgsam vorher überlegt, welche Fragen ich habe, was ich mitbringen kann, wo ich irgendwie Wertschöpfung kreieren kann und was ich glaube, was dann darauf kommt. Und das hat sich voll erfüllt.
Aber wahrscheinlich trifft man die eine oder andere Entscheidung in einem kleineren Umfeld ja dann doch anders als in einem großen Umfeld,
Völlig.
oder? Also hättest du bei der Lottowelt zum Beispiel auch eine Frau eingestellt, die schwanger ist, oder wärst du da genauso mit umgegangen?
Also ehrlich gesagt, da war in diesem rein digitalen Geschäftsmodell und für die, die wir da brauchten, das war so viel War for Talent. Da konnte ich mir keine strategischen Überlegungen darüber machen, ob jetzt einer, der jetzt in 2 Jahren irgendwie eine Familie gründet oder nicht. Also das war ein völlig anderes Umfeld, ja. Und mit dem man da irgendwie auch einfach anders umgehen muss, auch ein sehr unsicheres Umfeld. Ja, also für mich war da wichtig, Leute zu finden, die eben auch mit diesem Pivoting, also mit diesem, ne, wir haben irgendwie eine Idee und wir haben einen Businessplan und eigentlich lerne ich jeden Tag so exponentiell viel, dass ich dieses Geschäftsmodell vielleicht auch nochmal anpassen muss und nochmal meinen Businessplan anpassen muss. Das war für mich viel wichtiger als Leute, die irgendwann gesagt haben, ja, sie kriegen jetzt irgendwie ein Kind. Also das hat ja auch diese Art von Geschäft hat ja auch Menschen angezogen, die das halt wollten und die sich da auch beweisen wollten. Und es hat mich in einem Aspekt nochmal wirklich ganz demütig gemacht, indem ich einfach verstanden habe, dass ein Umfeld, wo es kein Reisekostenformular gibt, wo ich die Kontenbewegungen mir angeguckt habe und ich, ja, also wo alles irgendwie mal irgendwie angefangen hat, das fand ich unglaublich hilfreich. Dann auch für den Job dann danach nochmal zu sagen, hey, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man hier in so eine Organisation kommt und alles als Gott gegeben irgendwie hinnimmt und irgendwie nur auf Leute schimpft, die alles irgendwas nicht können. Also erstens, ne, man kann selber viel gestalten. Und zweitens, also so ein bisschen Demut für das, was da schon geschaffen wurde, das ist hilfreich, glaube ich, so auf lange Sicht.
Und dann hast du ja tatsächlich nochmal einen totalen Switch gemacht, vom Startup zum Mittelständler, zu
Ja.
Balsen. Wie kam der Wechsel denn zustande?
Ja, eigentlich in ähnlicher Form. Also ich hatte ja wieder, also ich lerne gerne, ja, und ich reflektiere auch gerne und ich überlege mir dann auch immer so, ne, was fehlt mir denn noch, beziehungsweise was kann ich denn, was bringe ich wohin mit? Und ich muss sagen, ich war nach dieser Start-up-Erfahrung unheimlich, wie soll ich sagen, anfällig für dieses Konzept des ehrbaren Kaufmanns. Ja, also ich fand einfach so dieses Familienunternehmen und was vom Familienunternehmen repräsentiert wurde, zu sagen, hey, ne, es gibt eben nicht nur eine legale, sondern auch eine legitime Seite und das ist eben verkörpert in diesem, ja, ich will jetzt nicht sagen hanseatischen, aber dann in dem Fall auch niedersächsischen Bild eines ehrbaren Kaufmanns, ja, der eben sich bewusst ist, was ihn in der Vergangenheit stark gemacht hat und eben auch sich, also auch den Plan hat und das ernsthafte Ansinnen, das in die nächste Generation und die nächste Generationen zu tragen, als wirklich, also mit einem Angebot, was eben auch einen Unterschied im Leben seiner Konsumenten macht. Das fand ich einfach unheimlich toll, so als Umgebung an sich. So, und das habe ich tatsächlich bei Balsen gefunden. Dazu kam noch, ich hatte tatsächlich nie wirklich in so einer Produktionsumgebung gearbeitet. Da also nochmal zu einem wirklichen Hersteller zu gehen und zu sagen, okay, ich sag mal von der Butter und dem Mehl, ja, was dann eben in die Maschine reinkommt und bis hin zu, wie es dann im Regal aussieht und verkauft wird, das war einfach eine unheimlich schöne Umgebung, verbunden mit einem unheimlich schönen Produkt. So habe ich da ein tolles Wirkungsfeld gefunden.
Du bist seit April raus diesen Jahres. Ich habe jetzt in der Öffentlichkeit tatsächlich noch nirgends so richtig nachlesen können, warum du raus bist. Darfst du darüber reden? Darfst du uns erzählen, warum du rausgegangen bist?
Ja, also alles das, was ich gerade geschildert habe, das war, da konnte ich sehr lange, sehr intensiv dabei sein. Also diesen wirklich, ich sag mal, positiven Transformationscase zu begleiten. Ja, also angefangen von wo sind denn die wirklichen Wurzeln des Erfolgs in der Vergangenheit? Wie übersetzen wir diese Wurzeln des Erfolgs und die Rezepte des Erfolgs sehr persönlich in eben dieser Umgebung des Familienunternehmens in ja, relevante Zukunftsperspektiven und eben die Perspektive, die endet eben nicht am Vertrag des angestellten Managers, sondern eben in dieser, ja, in dieser Generationenperspektive. Und das ist wirklich, ich sag mal jetzt, ein Transformationscase, der eben ja seinen Namen auch verdient. Und da haben wir sehr intensiv gearbeitet und aber eben auch sehr intensiv drum gerungen. Und in solchen Fällen passiert es ja durchaus häufiger mal, dass dann eben die Perspektiven, was das Ganze dann jetzt nun bedeutet und wie es dann nun weitergehen soll, dass sich da eben einfach unterschiedliche Perspektiven entwickeln. Und so war das bei uns auch. Und ich glaube, das ist in diesem intensiven Ring, in dieser wirklich tiefgreifenden Transformation eine Variante des Weges. Ich will nicht immer sagen ein Risiko, sondern einfach eine Variante, die sich immer realisieren kann. Und so war es bei uns auch. Und deswegen haben sich dann die Wege konsequenterweise im April diesen Jahres getrennt.
Was ja ehrlicherweise auch bei Dutzenden von Unternehmen immer so ist, und das ist nichts Außergewöhnliches. Also das passiert beim Startup wie auch beim Konzern, dass man mal unterschiedliche Vorstellungen von der Ausrichtung der Zukunft hat. Also von daher alles fair. Nun bist du ja im Board dieser Generation CEO und sogar für die ganze Kommunikation zuständig. Das heißt, es gibt auch bald wieder eine CEO-Rolle, oder? Also müsst ihr ja wahrscheinlich folgen. Hast du schon Pläne für die Zukunft, für die nächsten Monate oder Jahre? Weißt du schon, wo es hingehen soll?
Ja, also ich habe auf jeden Fall den Plan, wieder in eine operative Führungsposition zu gehen. Am liebsten auch wieder in so ein Transformationsszenario, wie ich es jetzt eben auch eigentlich die ganzen letzten Jobs erlebt habe. Und mir macht das einfach unheimlich Spaß, in Führung zu sein und sowas eben, also die eigene Wirksamkeit sozusagen eben auch auf große Organisationen anwenden zu können. Und ich glaube, ich bin jemand, der sehr schnell Potenziale erkennen kann, sich sehr, also eine gute Auffassungsgabe hat eben auch für so, wo Potenziale in Geschäftsmodellen liegen, aber das gleichzeitig verbinden kann eben mit einer hohen Identitätsstiftung, ja, also mit einem hohen Grad an Aufmerksamkeit für, dass die Leute mitgenommen werden müssen und eben, dass zum Schluss ja das Ganze erst erfolgreich ist, wenn dann eben auch wirklich irgendwie was Zählbares dabei rauskommt, ja, und da habe ich ganz große Lust, das nochmal in so einer operativen Führungsfunktion anzuwenden. Und da bin ich in Gesprächen und das wird sich auch konkretisieren jetzt in den nächsten Wochen. Und das mache ich auf jeden Fall. Was ich vorher schon immer auch gemacht habe, ist eben wie diese Boardrolle bei Generation CEO eben Ehrenamtlichen tätig zu sein. Da habe ich verschiedene Engagements, die ich auf jeden Fall weiterverfolgen werde. Und dann habe ich eben ein bisschen mehr Zeit, mich da mit auseinanderzusetzen. Und ich habe auch tatsächlich seit ein paar Jahren immer eine Gründungsidee gehabt, wo ich tatsächlich was erfinden möchte. Und ich bin auf gutem Wege, das zu tun. Und das wird nicht ruhen, bis es mindestens so konkret ist, dass ich dann sagen kann, Mensch, jetzt weiß ich, okay, was kann ich damit tun oder nicht tun. Das ist aber was mich einfach so persönlich, das ist so seit ein paar Jahren gereift und das muss jetzt irgendwie geboren werden. Was ich dann damit mache, das werden wir dann sehen. Aber das ist sozusagen auch noch so auf der Schiene, genau.
Sehr gut, Daniela. Einen besseren Cliffhanger könnten wir für den Schluss des Podcasts wahrscheinlich gar nicht mehr finden. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wo es hingeht und wahrscheinlich meine Hörer und ich werden es verfolgen, wo es hingeht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und vor allen Dingen ein gutes Händchen für diesen Schritt und danke dir dafür, dass du uns die Generation CEO und auch deinen Werdegang und dich selbst ein bisschen näher gebracht hast und hinter die Kulissen hast blicken lassen. Also vielen Dank für deine Zeit und viel, viel Erfolg für die nächste Position.
Sehr gerne, Katharina, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Danke dir.